Ich grüße euch alle sehr, sehr, sehr herzlich zu dem heutigen ersten Advent, dem ersten Sonntag im neuen Jahr. Ja, haben wir Silvester verpennt? War irgendwie in den letzten 2, 3 Tagen Silvester? Nein, war es natürlich nicht. Das neue Kirchenjahr beginnt heute mit dem ersten Advent. Das haben die Kirchenväter irgendwann mal so eingeführt. Und deswegen beginnt für die heute ein neues Jahr, aber das Jahr 2018 natürlich noch etwas später. Da müssen wir noch ein paar Tage warten. Ich begrüße euch mit dem Wochenvers aus Sacharja 9, den Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und das finde ich ein ganz tolles Bild, dass wir wissen, dass unser König, den König, den wir anbeten, jetzt hier ist. Stellt euch hier einen Thron vor, so einen richtig tollen, wie von der Queen. Und da sitzt er jetzt und ist mitten bei uns. Und der Vers zu dem heutigen Tag heißt, singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Und dass es heute viel um Singen und Musik geht, das habt ihr ja gerade schon mitbekommen. Und wir begrüßen ganz herzlich, jetzt habe ich leider wieder den Namen vergessen, das Orchester von Manuel Rolfing, der heute uns mit erfreuen wird und schon getan hat. Herzlich willkommen hier bei uns im Gottesdienst. Nicht minder begrüßen wir natürlich das Anbetungsteam unter der Leitung von Klaus und Rudi. Herzlich willkommen auch euch hier. Und den Dank an alle anderen, das machen wir später. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und zum Beispiel auch den Schnee, der uns jetzt gerade erfreut. So, Advent ist ein Wort, was nicht so ganz immer zu verstehen ist. Ich habe nochmal nachgeguckt, was Advent heißt. Kommt von dem lateinischen Adventus Domini und bedeutet Ankunft des Herrn. Und wir freuen uns, dass dieser Herr nicht nur hier in diesem Haus ist, und nicht nur bei uns in diesem Gottesdienst, sondern in allen Gemeinden. Und wir wollen jetzt zu diesem Herrn beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern dürfen. Deine Ankunft hier in diesem Haus, in unseren Herzen. Und wir heißen dich herzlich willkommen. Sei du hier mitten unter uns, wo groß und klein heute zusammenkommen, Kinder, Mittelalter und Ältere. Danke, dass das wahr ist, was dein Wort uns zusagt. Du bist da, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Und wir bitten dich jetzt auch für alle anderen Gottesdienste in Deutschland und auf dieser Welt, dass deine frohmachende Botschaft dort Herzen erreicht, Herzen erneuert, Herzen erfreut. Und deine Ankunft gefeiert wird. Amen. Ja, wir wollen beginnen mit dem ersten Lied. Es wird heute kunterbunt. Klaus? Bitte? Das mutig vor dem Thron? Das andere kommt ja gleich erst. Ja, wir haben heute die Freude, dass uns unterschiedliche Ensemble begleiten werden. Ich finde das so klasse, ich finde das richtig toll. Ja, wir wollen heute auch richtig vor den Thron musikalisch kommen. Und das ist ein Lied, was wir, glaube ich, noch hier nicht gesungen haben. Klaus, kann das sein?
Zumindest.
Ne? Also ich meine, wir hätten es hier noch nicht so viel gesungen. Mutig komme ich vor den Thron. Und ja, wir freuen uns.
Durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihm so zu durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein.
Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er trug das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt.
Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Mich ganz dein, in deinen Armen.
jetzt ein in deinen Armen. Darf ich sein?
Vielen, vielen Dank. Es wird heute etwas später in diesem Gottesdienst um Rivalität gehen. Rivalen, auch so ein Wort wie Advent. Ich spreche jetzt mal die etwas jüngeren Gottesdienstbesucher an, so 20 unter. Weiß jemand, was ein Rivale ist? Einfach, kannst du es laut sagen? Ein Gegner, genau. Sehr gut. Das finde ich gut ausgedrückt, ein Gegner. Ich habe mir eine Frage überlegt und da können jetzt mal alle antworten. Wer von euch hat Geschwister? Ich auch. Ich habe auch einen Bruder und eine Schwester. Finde ich richtig toll. Super, dass meine Eltern das so entschieden haben. Und ist das immer schön mit den Geschwistern? Ehrlich? Ich brauche mal das Handmikro. Hast du Geschwister?
Ja.
Und ist das immer schön?
Nein. Der sitzt neben mir.
Der sitzt neben dir. Sieht ja im Moment ganz harmonisch aus, aber so zu Hause. So, ich frage mal weiter. Hast du Geschwister?
Ja.
Wie ist das mit Geschwister?
Geht so.
Geht so. Manchmal auch schön.
Ja.
Manchmal auch schön, ja. Hier, ich gehe jetzt mal hier hinten hin. Hast du Geschwister?
Ja.
War das immer schön?
Nicht immer.
Nicht immer. War nicht immer schön. Ich glaube, wenn ich jetzt hier die ganzen Reihen durchfragen würde, würden wir immer wieder sowas hören. Es ist schön, Geschwister zu haben, aber manchmal kann es auch zum Kampf werden. Wenn die Geschwister zum Beispiel ganz eng beieinander geboren wurden und der eine oder die andere da sehr dicht folgen, dann kann das schon mal sein, dass das nicht so ganz schön ist mit den Geschwistern. Und was das mit sich auf sich hat, das werden wir dann in der Predigt erfahren. Und ich bin schon sehr gespannt, was der Arne uns dazu zu sagen hat. Das heißt, das Thema, wenn es gut werden soll. Und es soll ja gut werden in unserem Leben. Übrigens, ich hätte vielleicht noch einen Vorschlag, wenn das mit den Geschwistern mal nicht so klappt. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, mutig komme ich vor den Thron, das gilt auch bei Geschwisterstreit. Da kann man wunderbar seinen Streit wieder ablegen. Das geht sehr gut. So, wir wollen ein neues Lied singen und jetzt dürfen wir wieder uns auf das Ensemble freuen. Wir wollen singen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das ist ein sehr viel älteres Lied als das, was wir gerade gesungen haben. Das wurde erst vor kurzem. ...100 Jahre her. Im Jahre 1623 hat Pastor Georg Wenzel dieses Lied komponiert. Und zwar ist ihm bei einem Schneesturm die Tür geöffnet worden zu einem Dom in Königsberg. Und der Küster hat gesagt, tretet ein, guter Mann, hier darf jeder rein, ob arm oder reich. Und dann hat er gesagt, das ist so wunderbar, was diese Adventsbotschaft ausmacht, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Dieses Lied dürfen wir jetzt singen in besonderer Begleitung und wir wollen dabei die Kollekte einsammeln. Und die Kollekte hat heute ein ganz besonderes Ziel. Die ist nämlich gedacht für die Kinder beziehungsweise für neue Matratzen für den Kindergottesdienst. Also macht nicht nur die Türen eures Herzens weit und hoch, sondern euer Portemonnaie auch weit auf für unsere Kinder.
Thank you.
Ja, das ist doch der perfekte erste Adventssonntag, oder? Es schneit draußen. Wir haben so geniale Musik hier. Wer jetzt noch nicht in vorweihnachtlicher Stimmung ist, dem ist kaum zu helfen. Ich freue mich, dass wir es hier so toll getroffen haben, dass Gott uns das geschenkt hat, dass wir hier im Moment Ruhe haben und uns darauf einlassen können. Für mich ist aber Adventszeit oft Stress, aber auch vieles alte Bekannte. Mach hoch die Tür, das Lied muss sein und ich habe es sehr genossen. Das Problem ist, wer hat auf den Text geachtet und ihn auch noch verstanden? Manche, die ihn schon sehr lange kennen, denke ich, die verbinden viel damit. Ich weiß nicht, wie es den jungen Leuten hier geht, den unter 20, was die damit verbinden, ob das so gut verstanden ist. Und ich muss sagen, ich singe das auch oft so vor mich hin oder denke auch gar nicht drüber nach. Und da helfen mir oft Lieder zur Weihnachtszeit, aber einfach mit einem anderen Text. Einen, der mir nochmal klar macht, okay, hier geht's drum. Ich habe das noch nicht gehört und oder diesen Text so noch nicht gehört und deswegen hilft er mir, mir nochmal klar zu machen, was bedeutet das? Jesus kommt hierhin. Und wir haben zwei Lieder ausgesucht von den Kindern. Das sind recht neue Weihnachtslieder, die das nochmal auf eine ganz andere Art klar machen. Die sind leicht, ihr könnt schnell mitsingen und ich lade euch ein, ganz besonders auf den Text zu achten.
Man steht am besten mal auf.
Ja, aufstehen ist auch gut.
Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Gott kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah. Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Gott kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah.
Mitten in die Welt, mitten in die Welt, in der Größe und Stärke so viel zählt. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, kommt er ganz klein daher.
Gott kommt kleiner als wir denken, Gott kommt völlig unscheinbar. Gott kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah.
Mitten in die Welt, mitten in die Welt, in der Macht und Ansehen so viel zählt. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, kommt er ganz schwach daher.
Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah.
Mitten in die Welt, mitten in die Welt, in der Haben und Gewinnen so viel zählt. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, kommt er ganz klein daher.
Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah.
Mitten in die Welt, mitten in die Welt, in der unten und oben so viel zählt. Mitten in die Welt, mitten in die Welt, kommt er ganz leicht daher.
Gott kommt kleiner als wir denken. Gott kommt völlig unscheinbar. Kommt, um sich zu verschenken. Gott kommt und er bleibt uns nah.
Ein Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, damit wir wissen, dass er uns verstehen kann, dass er fühlen kann und verstehen kann, was in uns passiert. Jetzt stell dir vor, deine Gedanken, das, was bei dir gerade los ist, der Stress oder Angst vor der Schule oder Spaß am Schnee, das fühlt Gott auch, das fühlt Jesus auch und er steckt in unserer Haut und kennt das. Ich wünsche euch, dass ihr den Gedanken mitnimmt über die ganze Woche und so einen richtigen Ohrwurm kriegt von dem Lied.
Gott steckt in unserer Haut. Alles ist ihm sehr vertraut. Er kam, um hier bei uns auf Erden, so wie ich und du zu werden. Alles ist ihm sehr vertraut. Gott steckt in unserer Haut. Was wir fühlen, fühlte er auch. Er kann uns verstehen. Seine Liebe reicht viel weiter, als wir heute sehen. Gott steckt in unserer Haut. Alles ist ihm sehr vertraut. Er kam, um hier bei uns auf Erden, so wie ich und du zu werden. Alles ist ihm sehr vertraut. Gott steckt in unserer Haut. Was wir denken, dachte er auch. Er kann uns verstehen. Seine Liebe reicht viel weiter, als wir heute sehen. Gott steckt in unserer Haut. Alles ist ihm sehr vertraut. Er kam, um hier bei uns auf Erden, so wie ich und du zu werden. Alles ist ihm sehr vertraut. Gott steckt in unserer Haut. Was wir wünschen, wünschte er auch. Er kann uns verstehen. Seine Liebe reicht viel weiter, als wir heute sehen. Gott steckt in unserer Haut. Alles ist ihm sehr vertraut. Er kam, um hier bei uns auf Erden, so wie ich und du zu werden. Alles ist ihm sehr vertraut. Gott steckt in unserer Haut.
Liebe Kinder, wir möchten euch jetzt mit den allerbesten Segenswünschen hochgeleiten in den Kindergottesdienst. Da habt ihr noch Zeit zusammen. Ihr kennt das schon, ihr dürft den Schirm des Höchsten oder den Segen hier im Mittelgang einmal die Erwachsenen machen, die Arme heben und die Kinder gehen mittendurch. Wir wünschen euch einen ganz tollen weiteren Kindergottesdienst.
Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden sollen
Arne, du hättest den Gottesdienst anders benennen sollen. Nicht, wenn es gut werden soll, sondern es ist schon gut. Und ich finde das so grandios, wie viele Instrumente Gott geschaffen hat und wie viele Stimmen. Und Ach, das macht einfach Spaß. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der ist im tieferen Sinne alles andere als gut, weil kann sehr bedrückend klingen. Aus der Apostelgeschichte 7, die Verse 54 bis Kapitel 8, Vers 3. Da geht es um Stephanus. Und ich denke, dass Gott auch da Gutes im Sinn hatte und immer hat. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah Gott dort in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie zu bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samarien. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und ins Gefängnis werfen.
Wenn es gut werden soll. Erster Advent, wir gehen auf das Weihnachtsfest zu und das soll natürlich gut werden. Und alle Jahre wieder hat die Bundesrepublik Deutschland erhöhten Blutdruck. Das ist nämlich vor dem Weihnachtsfest, weil dann begegnet man der lieben Familie. Dann begegnet man den lieben Geschwistern. Dann begegnet man all denen, die man vielleicht ein ganzes Jahr nicht gesehen hat, möglicherweise auch keinen Wert drauf legte. Und dann soll es gut werden an diesem heiligen Abend, auf dem man zulebt. Und irgendwie hängt doch ein gewisser Stresspegel in der Luft, eine gewisse Spannung unter den Kindern. Und Eltern sind bemüht und Großeltern und wer auch immer, es soll einfach gut werden. Es soll nichts anbrennen. In der Küche und im übertragenen Sinne auch nicht unter den Gästen und in der Familie. Der erste Advent spricht von der Ankunft, von dem Kommenden und das Weihnachtsfest, das da kommt. Darauf ist unser Blick mit den nächsten vier Gottesdiensten ganz besonders ausgerichtet. Dieser Predigttext für den heutigen Sonntag, den ihr auf den Blättern vorfindet, aus dem ersten Buch Mose, das ist vielleicht eine Überraschung zu diesem ersten Adventtag. Aber wir finden in dieser Geschichte etwas beschrieben, was für Menschsein und als Menschleben untereinander ganz typisch ist. Es ist der Wunsch, dass es gut werden soll. Gut sein und werden soll unter uns Menschen. Nach dem Sündenfall, der uns in 1. Mose 3 beschrieben wird, sehen die Menschen sich aber hineingestürzt in eine komplizierte Welt. Es könnte ja alles so einfach sein, aber es ist nicht einfach. Und gerade dann, wenn es drauf ankommt, ist es oft so schwierig. Die Erde brennt den Menschen unter ihren Füßen. Die Bibel erzählt, sie haben kein Aufenthaltsrecht im Paradiese mehr. Was werden die Menschen machen, die aus dem Paradies hinausgewiesen wurden, sich also vor den Toren des Paradieses aufhalten? Was machen wir vor den Toren der Stadt, vor den Toren des Paradieses? Wir versuchen allesamt, das Beste daraus zu machen. Im Moment versuchen auch unsere Politiker, das Beste daraus zu machen, aus dieser verfahrenen Situation. Das Beste aus dem machen, mit dem wir es zu tun haben, das Beste daraus machen im Verhältnis zueinander, das Beste daraus machen, wie die Verhältnisse nur einmal sind, im Verhältnis auch zu Gott. Und trotz allem, es soll gut werden. Es soll gut werden. Wie erschließt sich dieses Thema von unserem Predigttext her? Wenn es gut werden soll, gibt man Gott das Beste zurück. Das Beste, das man hat. Man tut, was man kann. Wenn man alles tut, was möglich ist, wenn man für Gott als Brandopfer in Rauch aufgehen lässt, was einem selber wichtig und kostbar ist, wenn man ihm also das gibt, was man selber für sich doch ganz gut gebrauchen könnte und genutzt haben könnte, dann muss das doch genügen. Und so lesen wir Vers 3 in unserem Predigttext. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar vor den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett, also vom Besten. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wenn es gut werden soll, dann bringt man Gott das dar, was einem selbst das Wichtigste ist, was man selber gut gebrauchen kann und lässt es in Rauch aufgehen. Das muss doch genügen. Die Eltern von Kain und Abel, so erzählt es die Bibel, Adam und Eva, sie haben sich durch ein Nahrungsverbot verleiten lassen, ein Tabu zu brechen. Von allen Früchten dürft ihr essen, aber von diesem Baum der Erkenntnis nicht. Die Eltern haben sich durch ein Nahrungsverbot verleiten lassen, ein Tabu zu brechen und dadurch Schuld auf sich geladen. Wie nun, wenn man Gott freiwillig Nahrung zurückgibt? Und so bringen Kain und Abel von ihrem Ernte- und Viehertrag ein Opfer dar. Doch was Gott ehren soll, führt unter den Brüdern zur Rivalität. Am Opfer von Kain und Abel entfacht sich der Streit, der zum Mord führt. Kain missversteht sein Opfer offensichtlich als Leistung. Das ist so wie Weihnachten. Ich schenke dir was ganz Wertvolles und dann musst du mir zeigen, dass du mich ganz besonders lieb hast. Dann musst du mir zeigen, dass du ganz besonders nah zu mir stehst. Und dieses Denken treibt den Kain nun in den Streit und in die Konkurrenz zu seinem Bruder. Denn ihm steht Gott ja irgendwie scheinbar näher. Aus der Konkurrenz erwächst latente Feindschaft, denn Kain fühlt sich ungerecht behandelt. Er fühlt sich sogar im Leben nicht berechtigt. Er fühlt sich zurückgesetzt. Und das nicht von irgendwem, sondern von Gott, seinem Schöpfer. Aus dem besten Wollen, so schildert es die Geschichte, wird Kain in kurzer Zeit und in nur wenigen Schritten zum Mörder an seinem Bruder. Es soll gut werden und es endet in einem Desaster. Ein Mensch wie kein, ein Mensch wie du und ich, ein solcher Mensch, der meint es gut. Er will alles richtig machen vor Gott. Ein solcher Mensch war auch der Saulus, von dem wir eben hörten in der Lesung. Auch er wollte alles richtig machen vor seinem Gott. Er war ein frommer Jude, ein Pharisäer, bestens ausgebildet und im Auftrag der hohen Priester unterwegs, der höchsten Obrigkeit religiösen Lebens. Was sollte daran falsch sein, wenn er sich jetzt stellt gegen diese Christen, die da plötzlich von einem Jesus erzählen, Gott gleich, Mensch geworden, Advent? Was erzählen die da für einen Unsinn? Gott wurde Mensch, kam, es wurde Advent, Gott wurde Mensch und kam zu den Seinen. Ganz klar, Saulus will es richtig machen. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Und also sorgt er dafür, dass diese Menschen genommen werden, zusammengetrieben, deportiert, umgebracht. Und das alles in der Denke, das ist ein rechtes, wohlgefälliges Opfer für meinen Gott. Und na klar, wir müssen überhaupt nicht weit denken. Und wir wissen, dass genau dieses Denken in unserer Zeit in der Welt unterwegs ist. Das tun wir doch alles für den rechten Glauben. Da dürfen schon mal die Köpfe rollen, die der Ungläubigen. Und als Christen erschrecken wir vielleicht und sagen, meine Herrschaften, verirrtes Denken. Und was ist aus diesem Saulus geworden, der so verirrt war in seinem heiligen Eifer? Aus ihm wurde ein Paulus. Und warum wurde aus ihm ein Paulus, ein Jesus-Nachfolger? Nicht, weil er nochmal neu nachgedacht hat und hat gesagt, ist irgendwie doch nicht so scharfsinnig, nicht so gut überlegt, was ich da tue. Nein, sondern er wurde ein Neuer, in dem ihm Gott Christus selbst begegnete vor Damaskus. Tatsächlich, Gott selbst muss uns erscheinen, der Christus selbst muss uns ansprechen, uns begegnen, in den Herz kommen, dass wir begreifen, dass Gott zu opfern, dass das, was wir ganz gut machen wollen, im Desaster enden kann. Kein also will es gut machen. Alles richtig machen vor Gott, so opfert er. Nichts daran ist böse. Aber in dem Arrangement liegt ein Moment, das ins Böse treibt. Denn Kains gute Absicht endet in einer Tragödie. Neben Kain nämlich steht sein Bruder Abel. Und der Abel, der bringt ihm ebenfalls ein Opfer dar, Gott ein Opfer dar. Und niemand steht Kain so nah wie sein Bruder wie Abel. Und das kennen wir alle. Die, die uns ganz nahe stehen, mit denen vergleichen wir uns zuallererst. Und das ist in der Regel Bruder und Schwester oder ich und das Gemeindeglied X. Ich und mein Kollege, der am Schreibtisch neben mir sitzt. Denen, die uns ganz nahe stehen, mit ihnen suchen wir den unmittelbaren Vergleich. Und alles, was Kain an seinem Bruder jetzt lobenswert doch finden könnte, wird plötzlich zur Bedrohung, wenn es um Rivalität geht. Die ganze Welt außerhalb der Nähe Gottes, so beschreibt es die Bibel, wird von uns so erlebt. Das Leben ist voll von Rivalität, von Auseinandersetzung, von Streit. Sie ist ganz erfüllt, diese Welt, von dem Streit und dem Zwist. Und unter dem Tannenbaum am Heiligabend kann uns das aufgehen. Und vielleicht denkt ihr als Eltern schon, was schenken wir den Kindern? Wie oft haben wir das gedacht? Und wir wollen keins der Kinder benachteiligen. Und keins soll danach fühlen, mein Schaukelpferd war nicht so viel gut wert wie das Rädchen für den Bruder oder die Schwester. Und gar unter Erwachsenen denken wir so. Irgendwie muss man doch den Ausgleich wahren. Sobald uns die Rückversicherung des Vertrauens in Gott verlässt, fällt das Unglück des Vergleichens und des Beneidens im Glaubensraum über uns herein. Und keine Opferpraxis der Welt rettet aus dieser Not. Und also kommt es, so wie die Bibel es schildert, kein steht unter dem Eindruck, neben mir steht ein anderer, der hat das Ansehen, das ich so dringend brauche, um zu leben. Auf den schaut Gott, auf mich nicht. Das ist empörend. Wer steht Gott näher? Wer steht Gott näher? Das ist eigentlich das Elend aller Religionen. Und aus der Wunde dieser Rivalität ist in den Jahrhunderten unsäglich viel Blut geflossen. Der Rivalitätsgedanke entspringt unserer Vorstellung und führt auf ein Fehlgleis. Man muss Opfer bringen, muss auf Genuss verzichten, muss sich selber einschränken, muss ganze Teile des Lebens an Gott abtreten. Und immer wieder ist mit diesem Gedanken ein Stück Angst vor Gott verbunden. Der Advent, sein Kommen, Kommen Gottes zu uns, kann das wirklich sein? Einfach so? Kann das nur gut für uns ausgehen? Die größte Angst des Menschen, deine größte Angst und meine, ist die, nicht geliebt zu werden. Und mit dieser Angst fließt der Zorn in unser Herz ein und mit dem Zorn die Rache. Kain fällt mit der Ablehnung seines Opfers in eine Höllenangst. Wenn er Gott nicht für sich gewinnen kann, so seine Angst, dann ist er verloren. Dann nimmt sein Bruder seinen Platz ein. Und Jesus hat diese Angst unter seinen Jüngern später angesprochen, unter den 12, wenn er fragt, was habt ihr denn da miteinander beredet? Und dann haben sie sich in die Ecke gedrückt und keiner wollte raus mit der Sprache, denn sie hatten beredet, wer denn der Größte unter ihnen sei und wer denn nun die Ehrenplätze im Himmel einnehmen und wer denn nun ihrem Herrn Jesus am nächsten stehen würde. Wer ist der größere andere? Wir kennen das. Der wenig ältere Bruder, der mir ständig im Wege steht, die Zuwendung der Eltern, der Onkel und der Tanten im Fluge gewinnt. Vielleicht erinnerst du das. Das Geschwisterteil, das in der Schule so gut war und ich war es nicht. Und da kam mal 5 D-Mark, war das bei mir damals, also die Zeit, die ganz alte Zeit, als es noch D-Mark gab. Da gab es mal einen Groschen oder eine Mark. Oder eben auch nicht. An mir wurde vorbeigesehen, ich wurde übersehen, denkst du, vielleicht erinnerst dich. Da war diese hübschere Schwester. Der stärkere, der schnellere, der klügere Bruder. Der bessere, der stärkere, der erfolgreichere oder vielleicht auch der jüngere Bruder, der durfte spielen, während ich die Arbeit tun musste. Die musste viel weniger Verantwortung übernehmen als ich, wobei ich zu jeder Kleinigkeit herangezogen und zur Verantwortung gezogen wurde. Das Entscheidende immer schon ist die Welt aufgrund der ganz natürlichen Unterschiede ungerecht. Und so sehr sehen wir uns nach einer gerechten Welt, aber sie ist es nicht. In der Geschichte von Kain und Abel schaukeln sich diese Gefühle auf, diese Gefühle des Kampfs um Berechtigung im Dasein, um Anerkennung, um Selbstwert. Ich glaube, Kain ist nicht von Anfang an böse, aber er entwickelt sich in diese Richtung. Und die väterliche Rede Gottes will ihm einen Rückweg bahnen. Vers 5 und 6, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich sein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Die väterliche Rede Gottes will dem Kain einen Rückweg ebnen. Es zeigt sich hier, dass Gott Kain gegenüber nicht feindlich gesonnen ist. Dieser Sohn, dieser Mensch, der ist ihm genauso lieb wie der andere. Gott geht ihm nach, spricht ihn an, fragt ihn und gibt zu bedenken, beherrsche dich. Und tatsächlich, Kain versucht es mit Gespräch mit seinem Bruder Abel. Vers 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Er versucht es, die Spannung aufzulösen. Er will den Konflikt durch Dialog bereinigen. Und das kennen wir auch. Dass wir es nochmal versuchen, miteinander zu reden. Wir, die wir als Paare untereinander in Streit geraten sind, gut, ich versuche es noch einmal, ich versuche noch einmal auf dich einzugehen, die richtigen Worte zu finden. Und dann diese tiefe Enttäuschung, wenn es nicht gelingt. Du verstehst immer alles falsch. Ganz egal, was ich sage. Wie oft reden wir mit unseren Kindern, wollen sie gewinnen, wollen ihnen unsere Liebe zeigen, sagen etwas Nettes und sie verstehen es einfach falsch. Ich denke an befreundete Paare oder an überhaupt befreundete Menschen miteinander. Wie oft versuchen wir durch Dialog es hinzukriegen? Das kennen wir. Manchmal gelingt's. Aber wir kennen auch das bittere Scheitern dieses Versuchs, von dem uns hier die Bibel erzählt. Aber dann, übersetzt Martin Buber an dieser Stelle, aber als sie auf dem Feld waren, Vers 8, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Aber dann, als sie auf dem Feld waren, da steht Kain gegen seinen Bruder Abel auf und mordet ihn. Es explodiert. Der Rückstau dessen, was beherrscht werden soll, bringt genau das Gegenteil hervor. Die innere Zerrissenheit ist unerträglich und sie gebiert gerade das, was man nicht will. Und so fürchten wir uns vielleicht vor dem Weihnachtsfest oder der nächsten Begegnung in Konfliktsituationen, dass es knallt, dass es explodiert, dass es aus dem Ruder läuft, dass der Dialog misslingt. Und im Weiteren findet sich Kain auf der Flucht vor sich selber vor, bedroht und ausgeliefert an die Umgebungskräfte. Was muss jetzt passieren, um Kain zu erlösen? Die Konsequenz des Verbrechens ist hart. Die Erde wird für Kain heimatlos. Gott stößt ihn hinaus, so wirkt es. Und nun, Vers 11, sollst du verrucht sein vom Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Was kann denn Kain jetzt noch retten? Die Konsequenz des Verbrechens ist so hart, dass er sagt, ich kann es nicht tragen. Die Erde für mich ist heimatlos geworden. Am Ende lesen wir, dass er hinausging in das Land und Kain ging hinweg, 16, von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Aber dieses Land Not gibt es geografisch nicht, aber es klingt darin etwas an, nämlich Not heißt, Naht heißt so viel wie flüchtig sein. Es ist also das Land der Ruhelosigkeit, in das dieser Kain gestoßen und entlassen wird und das bringt ihn bald um. Und diese Ruhelosigkeit, die bringt auch uns bald um, dieses Land Not, in dem wir nicht ruhen, nicht still sitzen können, immer wieder was tun und ständig bemühen, es richtig zu machen. Was denn kein bleibt, ist ein unstetes, ein flüchtendes Leben. Und kein schreit über diese Zukunft entsetzt auf. Ein Leben fern von Gott ist ein Leben ohne Heimat, ein Leben ohne Schutz. Von Gott gelöst wird er ausgeliefert sein. Er sagt, alle werden über mich herfallen, sie können mich einfach totschlagen, Hand an mich legen, da Gott, du deine Hand von mir abgezogen hast. Und dann überraschend endet diese Geschichte so, dass wir doch den Kain sehen unter Gottes Schutz gestellt. Kain und Abel repräsentieren etwas sehr Menschliches. Beiden geht es um Gott, aber die Gunst Gottes erscheint Kain so wie ein Kampf zu sein, den er mit seinem Bruder auszufechten hat. Die Gunst Gottes, die muss man sich irgendwie an Land ziehen. Die tiefe Erfahrung der eigenen Unzulänglichkeit begründet den Wunsch nach einzigartiger Anerkennung durch Gott. Und vielleicht kennst du das auch von dir, diese Unzulänglichkeit, die dir so deutlich vor Augen steht und der Wunsch der Anerkennung durch Gott. Und dafür will Kain durch sein Opfer selber sorgen. Und wir sollen erkennen, dass unsere Anerkennung durch Gott nicht in der Anerkennung eines anderen die Anerkennung eines anderen ausschließt. Es geht eben bei Christus nicht um die Rivalität, sondern es geht um den Advent, um den, der da kommt, zu Menschen, zu dir und mir und allen Menschen. Und der kommt, ohne dass da irgendeiner was für getan hat oder irgendeinen Preis dafür gezahlt oder irgendetwas geleistet, geopfert oder dergleichen hätte, sondern Gott sagt, ich will mich dieser Menschen annehmen, ich will nach ihnen sehen, ich will, wie wir es eben gesungen haben, mit ihnen fühlen, spüren, denken, wahrnehmen können, wie es diesen Menschen geht. Und sie sollen erkennen, dass die Liebe und die Anerkennung Gottes keine Eigenleistung bedarf. Und dass das Gefühl von und der Wunsch von Gott angenommen zu sein uns nicht verleiten darf, dafür etwas opfern zu wollen, das andere neben uns ausschließt von Gottes Segen. Und so zieht der Kain fort vom Angesicht Gottes. Und das zeigt die Tragik seiner weiteren Existenz. Er steht unter dem Fluch der Gottesferne. Und ihr Lieben, wenn diese Geschichte hier enden würde, dann würde ich vermutlich gar nicht darüber predigen. Denn das wäre eine grausame Botschaft, dass der Kain weggeht in die Gottesferne und das war's dann. Aber so endet diese Geschichte nicht, sondern das letzte Wort in der Geschichte hat jetzt Gott selbst und der stellt Kain unter seinen Schutz. Vers 15, da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Sehr viele Menschen, auch Christen, haben dieses Kain-Zeichen als ein Fluchzeichen im Kopf. Aber es ist ein Gnadenzeichen. Es ist ein Zeichen des Segens und des Schutzes. Niemand darf dich anrühren. Das Kain-Zeichen ist ein Schutzzeichen. Kain steht unter dem Schutz Gottes. Das ist die große Überraschung. Das ist das große Evangelium an diesem Ende dieser Geschichte. Und Gott sagt dem Kain zum wiederholten Male, Kain, auch dich sehe ich. Auch dich liebe ich. Auch du stehst unter meinem Schutz. Auch dein Leben gehört mir. Und auch dein Leben und mein Leben gehört Gott. Und gleich, was darin vorgefallen ist oder gerade geschieht, dein Leben gehört Gott. Und du stehst bei allem, was fehlgelaufen ist. Und das muss kein Mord sein. Du stehst bei allem, was fehlgelaufen ist, doch unter diesem Schutz Gottes, der dich mit dem Advent ruft und sagt, du, ich mache mich auf den Weg zu dir. Hier bin ich, ich komme zu dir. Und ich warte darauf, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Dieses Leben, dein Leben gehört mir. Es ist nicht preisgegeben. Und vielleicht, ganz sicher, es soll gut werden. Und wenn es gut werden soll, dann wird es gut, weil Gott sich das vorgenommen hat. Weil es Advent geworden ist, den wir heute feiern. Und weil wir auf das Weihnachtsfest zugehen, Gottes großes, eingelöstes Versprechen. Dein Leben gehört mir. Verlass dich darauf. Amen.
Wer ist dein Abel? Was ist dein Land Not? Ich frage nicht, hast du einen Abel? Du hast bestimmt einen Abel. Ich habe den. Leute, die mich in den Wahnsinn treiben, die das Schlechteste in mir herausbringen, wo ich manchmal mich selber nicht mehr erkenne. Situationen, wo ich einfach nur noch wirklich ruhelos bin, wie das der Arne beschrieben hat. Da ist unser Zeichen. Da ist unser Keinsmal. Da hängt es. Und jetzt haben wir die Chance, Gott zu antworten. Im Bekenntnis und in der Bitte. Wir singen das erste Lied und wenn du merkst, boah, das trifft mich, dann sing es und dann nimm diese Formulierung als dein Bekenntnis vor Gott. Ja, das stimmt so. Und dann fall ein in den Refrain, wo es heißt, komm, heile uns. Ja, wir brauchen seine Heilung. Komm, steht dazu auf. Gott hat's verdient.
Endlose Kämpfe, Herzen entzweit, Brüder und Schwestern, müde vom Streit, Mann gegen Frau und jung gegen alt, Liebe, die brannte, ist nun kalt.
Schwere Gedanken, von Angst geplagt, so leicht in Zorn hingesagt, schweigende Leere, sinnloser Lärm, Menschen so nah und doch so fern. Komm, heile uns und mach uns neu, kommt
uns Freiheit. Gnade allein gibt uns Mut. Nicht unsere eigenen Werke, sondern allein Jesu Blut. In deiner Gegenwart leben und nahe sein bei dir. Dazu hast du uns berufen, durch Gnade allein sind.
Anzunehmen, dass wir aus dieser Gnade leben. Wir brauchen zutiefst deinen Geist. Und es ist so toll, dass du uns dann diesen Geist schenkst, der uns klar macht, Mensch, wir sind frei. Wir dürfen neu leben. Wir brauchen nicht Angst haben, auch keinen Geist der Knechtschaft haben, keinen Geist der Sklaverei, sondern wir haben den Geist, der uns sagt, wir sind dein Kind, dein Kind. Wir sind alles deine Kinder. Herr, das ist immer wieder neu eine Sache, die uns so schwer fällt. Herr, und darum bitten wir dich, dass du uns immer wieder neu erfüllst mit diesem Geist. Herr, dass wir es nicht nur singen, nicht nur sagen, sondern in unserem Herzen bekennen können, ja, ich bin dein Kind, egal was kommt, egal was ist, ich bin dein Kind.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I'm no longer
You split the sea so I could walk right.
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Amen dazu.
Jesus, ich muss dir bekennen, dass mir das auch ganz oft so gegangen ist, dass ich gedacht habe, mein Opfer ist nicht so angenommen, ich bin nicht so geliebt. Und danke, dass wir gerade gehört haben, wo der Weg lang geht, der uns diese Liebe tief in unser Herz pflanzt. Und wir sind das, was dein Wort sagt. Wir sind deine geliebten Kinder. Danke, dass das bis in alle Ewigkeit gilt. Amen. Wer Gesprächsbedarf hat, der darf das nachher tun, hier an diesen Bänken. Vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl, das muss ich mal jemandem sagen. Und da werden Menschen sein, die euch zuhören und die euch beten, mit euch beten. Wir haben aber heute noch ganz viel Grund zur Freude. Nicht nur, dass wir gleich noch die Sätze 3 und 4 von Peetz hören, das Concerto Pastorale, sondern unser Gaumen wird heute auch noch erfreut. Es wird gleich duften oder duftet schon da hinten nach Waffeln. Und der Kindergottesdienst und die Mitarbeiter und die Kinder, die bieten euch an, dass ihr gleich Waffeln kauft. Und natürlich mit dem Erlös werden die Matratzen besonders weich, weil besonders gut. Also zückt euer Portemonnaie nochmal. Es soll gleich richtig gut in eurem Gaumen schmecken. Des Weiteren haben wir am Nikolaus am 6.12. wieder einen ökumenischen Lobpreisabend in der St. Martin-Kirche um 18.30 Uhr. Seid herzlich dazu eingeladen. Einen Tag später, am 7.12., den Donnerstag, haben wir gleich zwei Veranstaltungen hier im Haus. Einmal um 15 Uhr den Seniorenbibelkreis und um 19.30 Uhr die Atempause. Auch da wird es um Advent gehen, eine Adventfeier. Und ich meine, gelesen zu haben, bringt doch bitte, stimmt gut, ein kleines lilafarbenes Wichtelgeschenk. Also ich, aber man darf auch ohne das Geschenk kommen. Genau, also Frauen, herzlich willkommen. Und am kommenden Samstag haben wir hier wieder Haus- und Hoftag ab 11 Uhr. Es ist der 9.12. Und vielleicht lassen sich einige nochmal ermutigen, hier wirklich Blätter, Laub, andere Dinge, die sich nicht so schön für dieses Haus hier anschauen, wegzufegen, wegzubringen. Es gibt auch Mittagessen und das sind 4 kurze Stunden. Seid also herzlich eingeladen, hier mitzuwirken und mitzumachen. So, wir dürfen uns jetzt nochmal freuen auf die Musiker. Herzlich Einladung nochmal hier mitzumachen. Was für ein schöner Adventsgottesdienst. Liebe Musiker, kommt doch bitte mal alle nach oben, alle Musiker. Bevor ich den Segen jetzt zuspreche, möchte ich wirklich nochmal richtig, richtig Danke sagen. Und ja, ich habe mir überlegt, wie macht man das am besten, sprechen ja die Blumen. Und wir wollen wirklich nochmal für alle Sonntage, wo ihr unser Herz erfreut, sagen, danke, nicht nur danke an die Musiker, danke an das Technikteam, danke, dass, fang an zu verteilen, danke, dass der Raum wieder sauber ist, dass er warm ist, dass heute Morgen jemand die Heizung angemacht hat für die Kindergottesdienste. Danke für alle Mitarbeiter hier an diesen Gottesdiensten und aber auch, die ihr unser Herz so erfreut habt. Da wollen wir wirklich Danke sagen. Ich möchte euch noch den Segen zusprechen für diese Woche und bitte euch dazu aufzustehen. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit wir unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Amen. Einen schönen Sonntag.